ARD.
Wir befragen Leute, die immer noch ein einigermaßen normales Leben führen. Das sind bei uns die Armen. Und das macht eigentlich die Ergebnisse unserer Studie umso dramatischer. Denn die alleinerziehende Mutter, die im Homeoffice einen schlecht bezahlten Job nachgeht, die sollte eigentlich nicht kürzer leben wie jemand, der besser ausgestattet ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie hören die Wissenswerte mit Lena Petersen. Wer arm ist, muss sich ständig Gedanken darüber machen, ob das Geld reicht. Um den Kühlschrank aufzufüllen, um die Familie zu versorgen, um über die Runden zu kommen. Armut schadet den Menschen. Es schadet ihrer Psyche und ihrer Gesundheit. Das haben wissenschaftliche Studien vielfach belegt. Aber wie groß ist eigentlich das Todesrisiko durch Armut? Genau das hat mein Gast untersucht. Ulrich Kohler ist Soziologe an der Universität Potsdam, ist dort Professor für Methoden und empirische Sozialforschung und hat vor kurzem eine Studie zu dem Todesrisiko durch Armut in den USA herausgebracht. Herzlich willkommen, Herr Kohler.
Dankeschön. Grüße Sie.
Sie haben in unserem Vorgespräch ganz klar gesagt, Sie sind kein Armutsforscher. Sie beschäftigen sich in Studien aber auch viel mit der Erforschung von Ursachen und Folgen von sozialen Ungleichheiten. Warum trifft denn diese Berufsbezeichnung Armutsforscher auf Sie nicht zu? Wieso legen Sie da so großen Wert drauf?
Ja, also wissenschaftliche Arbeit ist ja meistens eine Arbeit im Team. Und in diesem speziellen Fall ist das Team halt durch jemanden besetzt, der sich sehr gut mit Armut in den USA auskennt. Und ich kenne mich eher mit den Daten der Statistik aus. Wenn Sie so wollen, bin ich sowas wie der statistische Kettenhund in dieser Runde, um aufzupassen, dass es dann auch richtig gemacht wird. Und diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig, weil der Spezialisierungsgrad in den verschiedenen Bereichen ist einfach sehr hoch und ich kann nicht alle Literatur wahrnehmen, die im Bereich Armut geschrieben wird. Und die Kollegen können nicht alle Methodenliteratur lesen, die es gibt, um solche Sachen verlässlich und gut zu machen.
Sprechen wir mal über diese neue Studie, Novel Estimates of Mortality Associated with Poverty in the US heißt die. Also neueste Schätzungen zu Sterblichkeitsraten in Verbindung mit Armut in den USA, grob übersetzt. Nun gibt es auch in Deutschland Armut. Wieso wollten Sie denn dann vor allem die Armut in den USA untersuchen?
Das ist gar nicht unbedingt ein Wollen, sondern das liegt einfach daran, dass wir oder besonders mein Co-Autor den amerikanischen Fall viel besser kennt wie den deutschen Fall, schlicht und einfach, weil er in Amerika dazu forscht. Wir kennen uns schon lange, haben schon viele Papiere zusammengeschrieben, auch welche, die in Deutschland-USA-Vergleich machen, aber nicht im Bereich Armut. Und aus dieser Zusammenarbeit ist das entstanden. Also wir würden im Grunde genommen sehr gerne diese Studie, die wir hier gemacht haben, in Deutschland auch machen. Aber diese Studie war extrem aufwendig und das bräuchte dann nochmal gut 2 Jahre und auch Forschungsmittel, um das auch in Deutschland durchzuführen. Die Daten wären da.
Über die Daten würde ich nämlich auch gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Sie haben schon gesagt, extrem aufwendig. Was für Daten haben Sie denn dann für diese Studie genutzt? Also welche Daten lagen vielleicht in irgendeiner Form sowieso auch schon vor oder mussten Sie selber auch noch aktiv werden?
Nein, wir mussten nur aktiv werden im Zusammenspielen von Daten, die vorliegen. Der Kern der Daten ist die Panel Study of Income Dynamics, das ist eine Panelstudie oder eine Längsschnittstudie in den USA, die gibt es seit 1970. Seit 1970 werden jedes Jahr immer die gleichen Leute befragt, bis eben heute. Da kommen immer wieder Leute dazu, weil Menschen heiraten, kriegen Kinder, die Kinder kommen dann auch in das Befragungsalter hinein und natürlich verschwinden auch Leute, sie sterben. Und das machen wir uns in diesem Fall tatsächlich auch zunutze, dass sie sterben, wenn ich das so sagen darf. Oder sie sind nicht mehr bereit, weiter mitzumachen. Und das ist der Kern der Daten, die wir verwenden. Das sind sogenannte Paneldaten. Und dann verknüpfen wir das aber mit administrativen Daten und Gesundheitsstatistiken, die es gibt, um diesen Vergleich zu ziehen. Ja.
Jetzt gibt es ja bestimmte Klischeevorstellungen, die wir auch von Armut haben, die auch in der Öffentlichkeit kursieren. Also Menschen ohne Wohnung, Menschen ohne Arbeit zum Beispiel. Wie haben Sie denn Armut für Ihre Studie definiert? Man braucht ja erstmal so eine Definition als Grundlage, als Ausgangspunkt.
Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Bei uns ist Armut, und das ist eigentlich auch der internationale Standard, Armut ist relative Armut. Bei uns 50% des Medianeinkommens, wobei Medianeinkommen berücksichtigt alle Steuern und Abgaben, alle Transfereinkommen, Einkommen von Vermögenswerten, das ist da alles mit drin. Und davon dann 50%. Wenn Sie das mal auf Deutschland übertragen, das wäre ungefähr ein Einkommen von 1.000 Euro. Das ist ein bisschen niedriger als die Armutsgefährdungsschwelle, die in Deutschland in dem Armutsbericht berichtet wird. Also nur 50% des Medianeinkommens, nicht 60% des Medianeinkommens. Das sind aber nicht Personen, die diese schreiende Armut oder extreme Armut haben. Also das sind keine Wohnsitzlosen, das sind keine Drogensüchtigen. Das, was man so sieht auf der Straße, in den USA insbesondere, wenn sie durch San Francisco oder Los Angeles gehen. Die Leute sind ja in unseren Umfragen generell nicht drin. Wir befragen nur Leute, die in Privathaushalten wohnen. Wir befragen Leute, die immer noch ein einigermaßen normales Leben führen. Das sind bei uns die Armen. Und das ist am Ende, wenn wir da weiter vertiefen, das macht eigentlich die Ergebnisse unserer Studie umso dramatischer. Denn dass ein Wohnsitzloser etwas kürzer lebt, auf der Straße lebender Drogensüchtiger kürzer lebt, das überrascht eigentlich niemanden. Und auch wenn ich mir die Argumentation nicht zu eigen mache, könnte man auch sagen, die sind ein Stück weit selber schuld. Aber die alleinerziehende Mutter, die im Homeoffice einen schlecht bezahlten Job nachgeht, also mit ihrem Leben kämpft und nach Kräften versucht, ihre kleine Familie zu unterhalten, die sollte eigentlich nicht kürzer leben wie jemand, der besser ausgestattet ist. Und das sind aber die Personen, von denen wir sprechen.
Wie hoch ist denn dann das Todesrisiko durch Armut im Vergleich zu anderen Risiken? Vielleicht können Sie das für uns noch einmal so ins Verhältnis setzen. Sie haben selber schon gesagt, Sie waren überrascht von den Ergebnissen.
Ja, also da muss ich ein kleines bisschen ausholen an dieser Stelle, wenn ich darf. Denn jetzt könnte ich eine einfache Antwort geben und das ist 1,41. Das ist aber eigentlich genau die Kritik, die wir haben an durchaus vorhandenen Untersuchungen zu diesen Themen. Dass diese 1,41 ist das Ausmaß, das prozentuale oder das multiplikative Ausmaß, wie das die Lebenszeit verkürzt wird durch Armut. Damit können wir aber alle gar nichts anfangen.
Richtig.
Also Sie nicht und ich eigentlich auch nicht. Und eigentlich niemand. Wir nennen das Sizeless Statistics oder Sizeless Science. Also wir verwenden solche Koeffizienten, bei der wir die Größe, die Bedeutsamkeit dieser Statistik eigentlich nicht mehr richtig einschätzen können. Oftmals behilft man sich dann damit, dass man sagt, ja, das ist signifikant, aber das ist auch so eine Maßzahl, die große, große Schwächen hat und die häufig missverstanden wird. Signifikant klingt immer nach wichtig, bedeutsam.
Ausschlaggebend.
Das ist es aber überhaupt nicht in der Statistik. Das ist einfach nicht nichts. Das ist signifikant, nicht nichts. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich etwas machen, dass wir ausdrücken können, wie bedeutsam diese 1,41 eigentlich für die Gesellschaft insgesamt ist. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viele Menschen pro Jahr, beziehungsweise spezifisch im Jahr 2019, an Folgen der Armut verstorben sind. Und haben das verglichen mit den Todesursachenstatistiken und Todesrisikenstatistiken der Medizin oder Epidemiologie. Wir verwenden dabei Verfahren, die geläufig sind, etwa für das Rauchen oder für Schwergewichtigkeit. Der Arzt trägt ja nicht in den Totenschein ein Rauchen oder Schwergewicht, sondern das ist dann irgendwie Herzinfarkt, Krebs und solche Sachen. Das sind die unmittelbaren Ursachen. Und wenn wir jetzt vergleichen, wo die Armut steht in dieser Liste der Anzahl der Gestorbenen im Jahr 2019, dann steht die dauerhafte Armut an vierter Stelle und die momentane Armut an siebter Stelle. Also in einer relativ hohen Position.
Wie sehe das jetzt mit anderen Todesrisiken aus? Also auch um das Ganze irgendwie nochmal ins Verhältnis zu setzen. An vierter Stelle, was kommt davor, was kommt danach?
Ja, gerne. Also das Wichtigste in unserer Liste, das ist aber nicht unsere Liste, sind die Herzkrankheiten. Das ist ja auch schon wiederum eine Sammelkategorie von verschiedenen Sachen. Dann kommt Krebs, dann kommt das Rauchen und dann kommt die dauerhafte Armut. Danach kommt die Demenz. Und die Schwergewichtigkeit, dann kommt die momentane Armut oder zeitweilige Armut, dann kommen Unfälle, chronische Erkrankungen der Atemwege, Alzheimer-Krankheit, Diabetes, Drogenkonsum, also durchaus Todesursachen, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und die als ein gesellschaftliches Problem wahrgenommen werden, stehen hinter und teilweise weit hinter Armut. Und dadurch zeigt sich eigentlich, dass man Armut über das unmittelbare Problem der Armut hinaus auch als ein gesundheitsgefährdendes Eigenschaft in den Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit auch rücken sollte.
Dass es eben auch nicht nur ein individuelles, sondern auch ein langfristiges gesellschaftliches Problem ist.
Es sterben ja auch viele Leute, die im Grunde genommen weiter arbeiten könnten und damit auch der Volkswirtschaft im Ganzen zugutekommen können, abgesehen von den natürlichen persönlichen Trauerfällen, die jeder dann zu erleiden hat.
Sie haben das jetzt schon angedeutet, ich möchte aber trotzdem noch einmal nachfragen. Also jetzt meinetwegen Tötungsdelikte oder Krebs, das sind Todesursachen, wie Sie gesagt haben, die stehen auch dann im Totenschein. Armut würde ich jetzt eher als Lebensumstände sehen. Ist denn dann so ein Vergleich überhaupt zulässig oder vergleicht man dann in dem Moment Äpfel und Birnen, um das Obst zu bemühen?
Das ist eine sehr gute Frage, die auch in der Tat unterschiedlich beantwortet wird in der Wissenschaft. Aus unserer Sicht müssen wir so vergleichen. Wir können ja sagen, natürlich, Armut ist nicht unmittelbare Todesursache. Armut führt dazu, dass sie häufiger rauchen. Armut hat einen Einfluss auf ihre Ernährungsweise. Armut hat einen Einfluss auf ihren allgemeinen Lebensstil. Armut führt dazu, dass sie in schlechteren Wohnumgebungen leben. Armut ist häufig verknüpft damit, dass sie Berufen nachgehen, in der das Unfallrisiko höher ist und all das. Und jetzt kann ich natürlich ausrechnen, wie groß wäre der Einfluss von Armut auf die Sterblichkeit, wenn all das nicht der Fall wäre. Wenn Armut nicht mit schlechteren Wohnumgebungen verknüpft wäre, wenn Armut nicht dazu führen, dass sie eine schlechtere Ernährungsweise haben, wenn Armut nicht zu psychologischem Stress führen würde. Das kann man machen, aber sie kriegen das ja nicht einfach weg. Ne? Armut hat ja diese Folgen und das führt dann weiter hinten dazu, dass sie früher sterben. Wenn ich jetzt aus der Politik drauf gucke, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann hergehen und kann sagen, wir sorgen dafür, dass Armut nicht mehr verknüpft ist mit dem Aufwachsen oder mit dem Leben unter schlechteren Lebensbedingungen. Oder ich bekämpfe die Armut selbst. Und mir scheint an der Stelle wahrscheinlich die Bekämpfung von Armut selbst das erfolgversprechendere Konzept, als zu versuchen, diesen Link aufzulösen, der, glaube ich, sehr persistent ist. Sein dürfte. Abgesehen von solchen Sachen, Verhaltensweisen wie Rauchen und Ernährung, können wir natürlich was tun, aber gute Ernährung ist auch teuer. Das müssen wir uns auch im Klaren sein.
Das heißt aber, es ist auch eine Sichtbarmachung des Problems, weil man sonst das Problem sozusagen in einzelnen Subkategorien irgendwie verlieren würde.
Ich darf allerdings auch dazu sagen, wir haben uns das natürlich schon auch angeguckt. Wir haben uns angeschaut, was wäre, wenn Armut nicht dazu führen würden, dass die Leute sich subjektiv krank fühlen, das ist ein schlechter Indikator. Was wäre, wenn Armut nicht dazu führen würde, dass das Körpergewicht beeinflusst wird? Was wäre, wenn Armut nicht dazu führen würde, dass Rauchen gefördert wird, dass es akute chronische Erkrankungen fördert? Wenn das nicht wäre, wenn all das nicht wäre, dann stünde Armut als Todesrisiko immer noch auf dem fünften Platz, jedenfalls die langanhaltende Armut. Und die momentane, zeitweilige Armut stünde immer noch auf dem achten Platz. Also das rückt nur eine Position nach hinten. diese Mechanismen der insbesondere der Verhaltensweisen, die sind gar nicht so stark. Wir schauen uns in einem anderen Papier, schauen wir uns das jetzt gerade systematisch an und wir sehen da, dass es eigentlich vielmehr, dass Armut in der Kindheit auch im Erwachsenenleben zu häufig prekären Lebensumständen führt. Also das ist eigentlich der Mechanismus und gar nicht so sehr diese armutsbedingten Lebensstile.
Haben Sie denn dann auch rausfinden können, ab wann sich dieses Todesrisiko im Leben eines Menschen ungefähr bemerkbar macht, wann es sichtbar wird?
Ja, das ist in der Tat der erste Schritt, den man macht, dass man sich anschaut, wie sind die sogenannten Überlebenskurven von Armen und Nichtarmen im Vergleich. Und diese beiden Überlebenskurven, die beginnen im Alter von 40 auseinanderzulaufen. Der größte Unterschied ist dann so im Alter von 60, 65 und dann geht es langsam wieder zusammen. Im Alter ab so 85, 90 sehen Sie keinen Unterschied mehr, aber das hat einfach damit zu tun, dass da die meisten gestorben sind, auch die Reichen.
In den USA hat auch das rechtspopulistische Portal Breitbart über ihre Studie berichtet. Bei den Leserinnen und Lesern dürfte das ja eben so ein bestimmtes Narrativ bedienen. Und zwar, seht her, Waffen sind gar nicht so gefährlich. Wie ist das für Sie, dass Ihre Studie dann auch in so einer Form politisch vereinnahmt wird?
Ja, also ein kleines bisschen stört mich das an dieser Stelle jetzt persönlich. Aber eigentlich muss man damit natürlich leben. Als Wissenschaftler liefert man ja die Bewertung der Fakten oder der hoffentlich Ergebnisse, die nahe an den Fakten sind, liefert man ja eigentlich nicht mit. Ich habe da natürlich individuell eine Haltung dazu, aber die normative Bewertung, das ist Sache der Politik oder des politischen Prozesses. Da muss man sich halt darüber austauschen. Ich würde jetzt persönlich immer sagen, naja, Armut zu bekämpfen ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, die möglicherweise auch mit Nebenwirkungen kommt. Also wir müssen ja da tiefe Eingriffe möglicherweise machen in das Wirtschaftssystem. Denken Sie an das liberale Wirtschaftssystem, da eine umfassende Armutsbekämpfung zu machen. Das ist ein großer Schritt, der auch negative Folgen haben könnte für das amerikanische Wirtschaftssystem. Das ist eine schwerwiegende, schwierige Entscheidung. Während Waffen zu verbieten, ist eigentlich relativ billig zu haben, aus meiner Sicht. Denn verbietet man sie halt, dann wird in diesem Bereich ein bisschen weniger Geld umgesetzt. Vielleicht werden auch einige Personen dann dadurch arbeitslos. Das ist auch eine Nebenwirkung. Aber das ist viel billiger. Also ich kann ja ruhig das eine tun und das andere auch. Das wäre meine persönliche Haltung als Mensch, als Wissenschaftler, nehme ich dazu ja gar nicht Stellung.
Und nun beziehen sich die Ergebnisse ausschließlich auf die USA. Ließe sich denn eine Vergleichsstudie mit Daten aus Deutschland machen oder lässt sich das gar nicht so einfach bewerkstelligen, auch so wirklich eine Vergleichbarkeit herzustellen?
Doch, das könnte man schon machen. Das liegt zum einen daran, dass es in Deutschland einen wunderbaren Datensatz gibt, der was Ähnliches erlauben würde. Den gibt es erst seit 1984. Das macht aber an dieser Stelle nichts. Das ist das sozioökonomische Panel. Wird hier in Berlin am DIW gemacht und ist ein absoluter Datenschatz. Damit könnte man das machen. Soweit ich weiß, haben wir da ein bisschen weniger verlässliche Daten darüber, ob Leute, die da nicht mehr drin sind, tatsächlich gestorben sind als im amerikanischen Fall. Weil im amerikanischen Fall können wir das abgleichen mit Registerdaten, mit Daten der Verwaltung, ob die Personen, die da nicht mehr da sind, tatsächlich gestorben sind. Das geht in Deutschland wegen des Datenschutzes vermutlich nicht und ist, glaube ich, in diesen Daten nicht drin. Ich weiß nicht so viel über die anderen Todesursachen, ob da die Daten verfügbar sind, aber ich würde es eigentlich annehmen. Das muss man halt machen. Man muss diesen Datensatz aufbereiten. Das dauert ein bisschen und dann muss man anfangen zu rechnen. Dann könnte man das tun.
Und würden Sie mit so einer Möglichkeit auch liebäugeln? Wäre das attraktiv für Sie aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, sehr. Also wobei mir im Moment die Zeit fehlt. Aber Sie müssen natürlich wissen, dass wir ja alle diese Auswertungsprogramme, die wir gemacht haben, die haben wir online gestellt. Also das können sich andere Kolleginnen runterladen und das dann auf den deutschen Fall anpassen. Und ich kann einfach nur jeden einladen, das zu tun. Ich werde in den nächsten 2 Jahren wohl nicht dazu kommen. Aber wenn es jemand machen will, ich würde mich freuen. Ich würde auch mithelfen, natürlich.
Sprechen wir noch mal über eine andere Studie von Ihnen. Die ist aus dem vergangenen Jahr. Sie haben den langen Arm der Kindheit untersucht. Das ist ein Konzept, das spielt in der Forschung eine Rolle. Sprich, die Umstände, unter denen wir als Kinder aufgewachsen sind, wirken bis ins Erwachsenenalter hinein. Vielleicht einmal grundsätzlich, bevor wir jetzt auf die Details der Studie gucken. Wird der Einfluss Ihrer Meinung nach in der Öffentlichkeit unterschätzt, den dieser lange Arm der Kindheit hat? Weil oft dominiert ja so ein Credo, jeder ist seines Glückes Schmieds und wenn man nur hart genug arbeitet, kann man alles erreichen. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube, das wird unterschätzt. Das liegt auch wiederum zum Teil an uns als Forschende, weil wir dann häufig den Einfluss, diesen langwirkenden Einfluss, wir sagen statistisch wegkontrollieren. Das ist so ein ähnliches Beispiel, wie wir vorhin hatten mit der Armut, wo wir gesagt haben, was wäre, wenn Armut nicht mit gesundheitsgefährdenden Lebensstilen verknüpft wäre? Und so ist es bei diesen lang anhaltenden Folgen auch. Wir gucken uns oft an, was wäre, wenn Armut nicht dazu führen würde, dass arme Kinder auch im Erwachsenenleben häufig noch arm sind. Und dann gucken wir uns den Effekt an, der dann noch übrig bleibt von der Kindheit. Und das ist ein interessantes Konzept, aber aus meiner Sicht auch missverständlich, weil es derzeit so ist, dass das Aufwachsen in Armut in der Kindheit häufig damit verknüpft, dass das auch noch im Erwachsenenalter so ist. Und das, auch das kriegen wir nicht einfach weg. Und deswegen interessieren wir uns halt hier dezidiert für den, wir nennen das den totalen kausalen Effekt und nicht den direkten kausalen Effekt. Und dieser sogenannte direkte kausale Effekt, der unterschätzt manchmal das tatsächliche gesellschaftliche Problem, das in solchen langfristigen Folgen liegt.
In der Studie geht es jetzt konkret um die finanzielle Situation in der Kindheit und den späteren Einfluss auf die Gesundheit im Erwachsenenalter. Auch das wieder mit Blick auf die USA. Auch hier wieder die Frage, wie sind Sie da vorgegangen und wie sind Sie an aussagekräftige Daten rangekommen? Das stelle ich mir nämlich gerade jetzt mit Blick auf diese Kindheitsdimension sehr schwierig vor, weil man ja vielleicht auch auf die Erinnerungen von bestimmten Menschen setzen muss.
Ja, das ist halt wieder der gleiche wunderbare Datensatz. Ne? Wir haben diese Personen beobachtet von 1970 bis 2019. Ich bin 1967 geboren, um da mal so einen Vergleich zu nehmen. Heute bin ich 56. Also wenn ich in diesem Datensatz gewesen wäre, dann wäre ich da als Dreijähriger aufgetaucht. Natürlich nicht befragt worden, ne? Aber ich wäre da aufgetaucht und man könnte mich heute als 56-Jähriger befragen. Und dann könnte man sich anschauen, in was für einer ökonomischen Situation bin ich aufgewachsen, weil ich ja die Einkommensverhältnisse der Eltern erhoben habe, und zwar beider. Und dann kann ich schauen, was ist meine Gesundheit jetzt heute, wenn ich befragt werde. Dann werde ich danach befragt, wie ich meine persönliche Gesundheit einschätze, ob ich schon mal einen Herzinfarkt hatte, ob ich schon mal einen Schlaganfall hatte, ob ich irgendwelche lebensbedrohlichen chronischen Erkrankungen habe. Solche Dinge werden gefragt. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, das zusammenzuführen. Man muss nur die Idee dazu haben.
Und was haben Sie da konkret rausgefunden, was für Zusammenhänge zwischen finanzieller Situation in der Kindheit und Gesundheit heute tun sich auf?
Ja, völlig durchgängig, egal welchen Dimensionen von Gesundheit im Erwachsenenleben Sie sich anschauen, die ökonomische Situation in der Kindheit hat immer einen negativen Einfluss auf ihre Gesundheit. Also egal, ob sie die selbstbewertete Gesundheit, die Herzinfarkte, die Schlaganfälle, die lebensbedrohlichen chronischen Krankheiten, die nicht lebensbedrohlichen chronischen Krankheiten oder psychologische Distress.
Anspannung.
So, wenn sie darauf gucken, überall negativ. Am schwächsten noch, das muss man sagen, auf die nicht lebensbedrohlichen chronischen Krankheiten. Also das ist Asthma, Arthritis, solche Sachen. Bei allem anderen ist es stark und eindeutig.
Haben die Ergebnisse Sie in dem Fall denn überrascht oder sind Sie davon ausgegangen, dass ja Ähnliches dabei rauskommt?
Nein, wir sind eigentlich schon davon ausgegangen, dass das so rauskommt, weil das schon, also dass die ökonomische Situation das Krankheitsgeschehen beeinflusst, das wussten wir ja schon lange. Wir waren ein bisschen überrascht, wie stark das teilweise dann doch ist, wenn man so eine lange Zeitspanne anschaut. Also so lange Sachen mischen sich oft so ein bisschen raus im Lebensverlauf, aber das ist hier tatsächlich sehr, sehr deutlich zu sehen.
Und leiten Sie denn aus Ergebnissen, egal ob wir jetzt über die erste Studie sprechen, die Sie jetzt über Armut herausgebracht haben oder über diese Studie, leiten Sie da auch Empfehlungen ab für politisch Verantwortliche? Ist sowas Teil Ihres Fazits?
Also ja und nein. Also wir haben jetzt ja in der Armutsstudie haben wir geschrieben, dass sich die Politik bewusst werden soll, dass Armutspolitik auch Gesundheitspolitik ist und dass es möglicherweise sich lohnen könnte, sich das näher anzuschauen. Weiter gehen wir nicht. Also jetzt konkrete Maßnahmen zu benennen, das können wir aus dieser Studie nicht. Dazu haben wir zu wenig diese Mechanismen untersucht. Das müsste man sich jetzt im Detail anschauen. Ich glaube, wir zeigen erstmal, dass da dieses Problem ist, dass eine Lösung erwartet. Und jetzt könnten wir weitere Studien machen, um zu zeigen, dass es da möglicherweise Lösungen geben könnte. Wir haben diese Medicaid-Studie zum Beispiel gemacht. Wir sehen, dass in den USA der Zugang zu der Gesundheitsvorsorge, die extra für die Armen geschaffen worden ist, je besser der Zugang ist, der unterscheidet sich zwischen den amerikanischen Bundesstaaten und verändert sich auch über die Zeit. Je besser dieser Zugang ist, desto kleiner ist eigentlich der Unterschied. Also da haben wir eine Möglichkeit, da einzuschreiten. Das können wir zeigen. Aber das müsste dann halt im Detail jetzt auch gemacht werden.
Vielleicht auch noch mal eine persönliche Frage. Wieso vor allem diese Sichtbarmachung sozialer Ungleichheiten? Das ist ja was, was Sie auch, wenn man auf Ihre Publikationen schaut, durchaus begleitet, diese Problematik. Ist das auch persönlich-moralischer Anspruch?
Ja, es ist ein persönlich-moralischer Anspruch jedenfalls geworden, aber das ist der Gründungsmythos der Soziologie. Ne? Soziologie gibt es überhaupt nur deswegen, weil man sich für soziale Ungleichheit interessiert hat. Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen ist ein alter Essay von Ralf Dahrendorf und da steht eigentlich alles drin. Und das ist meine Ausbildung und ist mein Beruf und darum kümmere ich mich.
Herr Kohler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ulrich Kohler ist Professor für Methoden und empirische Sozialforschung an der Universität Potsdam. Das waren die Wissenswerte für diese Woche. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.